Und zum Jahreswechsel 2020/2021 habe ich dann ein schönes Weihnachtsschreiben rausgegeben und habe alle informiert und gesagt, Leute, ich habe euch mit euch gesprochen und ab 1.1. werde ich als Emma Splinter nur noch leben. Es war Wahnsinn, also es war wirklich richtig cool.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Talk, dem Podcast für Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich, nämlich die, die nach neuen Perspektiven, Inspiration und manchmal auch ein wenig Halt suchen. Und wie du ja weißt, wir bei Handelsvertreter Heroes glauben eben ganz fest daran, dass Erfolg gemeinsam entsteht. Und genau aus dem Grund haben wir eine Community geschaffen, die dich unterstützt und inspiriert. Wenn du also raus aus deiner Isolation nicht nur Inspiration möchtest, sondern genau nämlich Inspiration suchst, dann werd doch einfach Teil unseres Netzwerkes. Mitgliedschaft ist kostenlos und du musst dich einfach nur anmelden unter www.handelsvertreter-heroes.de. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, und auch hier nochmal der kurze Hinweis, wenn du keine Folge von uns mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns doch gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder einfach auf YouTube. Ja, lass uns mal starten. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Emma Splinter. Und Emma ist eine echte Vertriebsunternehmerin mit einer außergewöhnlichen Geschichte. So viel kann ich schon mal sagen. Seit über 10 Jahren führt sie ihre Handelsagentur im Küchenbereich mit dem Fokus auf der Schweiz oder auf dem Schweizer Markt. Sie selbst lebt in Süddeutschland. Und was sie dabei auszeichnet, ist mit Sicherheit ihr technisches Know-how, das sie eben von der Pike auf gelernt hat, nämlich im Holzmechanikerberuf und dann CAD-Zeichnung bis zur heutigen Beratung wirklich auf dem höchsten Niveau. Also das ist schon super spannend. Aber das Gespräch geht halt mal ganz weit übers Business hinaus. Denn Emma nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise. Denn Emma war nicht immer Emma, sondern Emma war vorher Patrick. Und wie es dazu gekommen ist, was sie alles erlebt hat, wie sie wirklich zu Emma wurde, all das erzählt sie uns im zweiten Teil dieses Podcastes. Und nach über 100 Folgen kann ich mit Recht, glaube ich, sagen, das ist die menschlichste und persönlichste Episode, die wir bislang gemacht haben. Und ich ziehe einfach den Hut vor Emmas Offenheit und bin immer noch total geflasht aufgrund dieses Gespräches. Das war wirklich echt stark. Ich fühle es gerade immer noch. Von daher, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Auch hier wieder mal was komplett anderes bei Handelsvertreter Heroes. Die Geschichte von Emma Splinter. Wir springen rein. Los geht's. Liebe Emma, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, André. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich mega, dabei zu sein.
Sehr gerne, sehr gerne. Sag mal, wo sind wir? Wir sind ziemlich im Süden gerade. Wir sind in Pfullendorf. Die Metropole kenne ich noch nicht.
Metropole ist gut. Ich würde immer sagen, das kleine, beschauliche Pfullendorf. Tatsächlich sind wir, also ich bin fast komplett im Süden, Bodenseenähe. Mhm. Ich denke, jedem ist wahrscheinlich Überlingen am Bodensee ein Begriff. Und da so 20 Kilometer nördlich davon. Also wirklich so ein kleines Nest. Wir haben 12.000 oder 13.000 Einwohner. Also, aber richtig schöne Altstadt, mega schöne Stadt. Kann man gut leben.
Kannst du gut leben. Von mir wahrscheinlich dann so Hamburg 700, 800 Kilometer viel weiter
geht's. Hätte jetzt gesagt, so um den Dreh rum, ja.
Genau. So ungefähr, passt ja. Das. Wunderbar. Sehr schön. Und ich guck gerade immer schon so ins Bild, weil wir haben immer einen so einen Besucher mit bei dir dabei, der liebe Elmo, dein Kater. Wo ist er gerade?
Ja, für alle YouTube-Zuschauer. Jetzt hat er sich wahrscheinlich verdrückt. Er wollte jetzt doch nicht mitmachen.
Ach so, ja, der kommt gleich wohl noch mal wieder und beißt wieder ins Mikrofon oder so. Von daher soll erlaubt sein. Lieber Emma, erzähl mal ein bisschen, was machst du? Du bist Handelsvertreterin in welchem Bereich? Zwei, genau. Drei Takte zu dir erstmal. Was machst du?
Ja, gut, also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Emma Splinter, bin 46 Jahre alt. Ja, wohne im beschaulichen Pfullendorf. Bin leider geschieden, habe aber zwei wunderbare Kinder, mittlerweile erwachsene Kinder und bin selber, habe eine Handelsagentur im Bereich oder alles rund um das Thema Küche. Die betreibe ich jetzt auch schon gute 10 Jahre, seit Anfang 2015 und habe das Glück, dass ich dort auch in der Schweiz tätig sein darf und betreue dort ein Teilgebiet der Schweiz.
Okay, Genau. Das heißt also nur Schweiz oder auch in Deutschland noch irgendwo unterwegs?
Nein, nur tatsächlich nur die Schweiz, genau. Also wir haben drei Teilgebiete in der Schweiz, haben wir damals gemacht mit der Hauptvertretung, die ich habe.
Hacker Küchen, man kann es ruhig sagen.
Ja, genau,
so, die Firma bekannter Hersteller.
Genau, Hacker Küchen habe ich die Hauptvertretung und für das Gebiet Schweiz-Ost. Also wir haben die Schweiz tatsächlich in drei Teile aufgeteilt. Das ist einmal das Gebiet West, so der französischsprachige Teil, dann das Gebiet Mitte. Es geht so bis Zürich und so ab Zürich, alles was, ich sage immer, auf der Karte rechts ist, bis runter ins Tessin. Das ist praktisch mein Gebiet, das ich betreue. Genau.
Okay.
Das ist natürlich von Pfullendorf aus ideal, weil ich brauche etwa eine halbe Stunde, dann bin ich in der Schweiz. Bin praktisch in meinem Gebiet. Ja.
Okay. Und wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal so gesagt, wenn ich jetzt höre, so Schweiz und Küchenmarkt und ein bisschen oberes Segment, da fallen die Dollarchips nur so vom Himmel, oder? Das ist ein ganz einfaches Geschäft, kann man ganz einfach dort verkaufen.
Das wäre so schön, wenn es so wäre.
Erzähl mal, wie ist der Markt so aktuell?
Ja, also ich sag mal so, man muss natürlich sehen, dass der Schweizer Markt anders funktioniert wie der deutsche Markt. Der Schweizer Markt, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass in der Schweiz in jeder Wohnung immer standardmäßig Küchen mit drin sind. Das heißt, jede Mietwohnung, jede Eigentumswohnung, egal was man anmietet, ist immer eine Küche fest mit verbaut. Das heißt, in der Schweiz gibt es natürlich sehr viele Wohnüberbauungen und dadurch ist natürlich der Objektmarkt in der Schweiz sehr stark. Also ich sage mal, wenn ich jetzt mal mein Gebiet anschaue, ich würde sagen, so circa 60% meiner Umsätze mache ich über den Objektmarkt.
Okay.
Und dass natürlich so ein Objektmarkt hart umkämpft ist, braucht man, glaube ich, niemandem erzählen. Und dadurch ist natürlich auch, ich sag mal, zu dem Thema Dollarzeichen schon auch ein hart umkämpfter Markt. Aber ja, wie gesagt, trotzdem sicherlich auch ein interessanter Markt, wo man gute Chancen hat. Das kann man schon sagen.
Okay. Hat es lange gebraucht, bis du dich dort zurechtgefunden hast? Weil es ja Mentalität, kulturell irgendwie, okay, ihr seid jetzt nah dran, aber... Was waren so die größten Herausforderungen vielleicht erstmal?
Ist eigentlich ganz interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass man, also ich meine, jetzt mache ich es schon fast 20 Jahre, bin ich jetzt schon in der Schweiz und es war nie so, dass man, jetzt kommt eine Deutsche. Ja, das hat man nie das Gefühl gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, da war die Akzeptanz immer sehr groß. Klar, es geht ums reine Business. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen gut in die Schweiz einbringt, natürlich muss man ganz klar sagen, durch das, dass ich in Süddeutschland lebe, ich sage immer Baden-Württemberg, was ist der Spruch von Baden-Württemberg? Wir können alles außer Hochdeutsch. Das heißt also, ich sage mal, ich habe jetzt auch kein reines Hochdeutsch, das ich spreche. Und dadurch, ich sage mal, durch die Nähe zur Schweiz verstehen die Schweizer natürlich auch viel besser. Dann hat man natürlich vieles sich auch angeeignet. Und wenn die natürlich auch normal sprechen können, das heißt, ihr normale Schweizerdeutsch sprechen können und man versteht das auch, dann ist schon mal, ich sag mal, das erste Eis gebrochen und das hat natürlich schon auch viele Vorteile gehabt. Und das andere war natürlich eigentlich im Prinzip die fachliche Kompetenz und das andere natürlich auch vielleicht auch eine gewisse Empathie, die sich dann einfach ergibt oder
die dann so zusammenkommt.
Genau.
Ja. Erzähl mal, 20 Jahre schon in dem Bereich, wie bist du reingekommen? Du hast ja schon ein paar Stationen auch gemacht und du kommst ja auch stärker aus dem technischen Segment.
Ja, also tatsächlich, muss man sagen, ich sage immer, ich habe das Küchenhandwerk von der Pike auf gelernt. Schlussendlich bin ich ja eben in Pfullendorf aufgewachsen und in Pfullendorf, wird jedem ein Begriff sein, war früher die Firma Alno Küchen. Alno Küchen war damals der größte deutsche Küchenhersteller, so absoluter Marktführer in dem Bereich. In Pfullendorf 1996, wo ich dort meine Ausbildung begonnen hatte, 2500 Mitarbeiter, also wirklich ein großes Unternehmen und dort hatte ich mich damals beworben und bin tatsächlich als Holzmechaniker eingestiegen. Also es heißt Schreiner auf Industrieebene. Das heißt wirklich nichts mit dem kaufmännischen Bereich, komplett gewerblicher Bereich. Und der Holzmechaniker hatte halt im Endeffekt wirklich trotzdem das ganze Holzhandwerk, das heißt die Grundwerkzeuge, die man erlernt, das heißt, wie funktioniert Holz, wie bearbeitet man Holz, Zinken, Zapfen, allem drum und dran, was dazugehört. Aber in der Ausbildung hat man den zusätzlichen technischen Bereich, das heißt Fertigung und Gehäusebau. Das heißt also schon noch ein bisschen schon industriespezifischer. Und was halt damals war, Alno war schon 96, ging das los, dass sie langsam in so eine Schieflage geraten sind. Dann war, glaube ich, 97 war eine erste große Entlassungswelle, wo ich noch in der Ausbildung war. Und als ich 99 mit der Ausbildung fertig war, kam Alno auf uns zu und die wollten immer Auszubildende übernehmen, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann haben sie zu uns gesagt, Mensch, wir haben eigentlich schon jetzt personelle Überkapazitäten in der Produktion und ob wir nicht in den Vertrieb, in die Sachbearbeitung wechseln wollen.
Okay.
Und ich dann nachher damals, Sachbearbeitung, was ist Sachbearbeitung, was ist Vertrieb? Dann haben wir uns das halt damals angeschaut, ja, und so bin ich praktisch in den kaufmännischen Bereich reingerutscht. Auftragssachbearbeitung und habe dann für über Alno damals noch so eine kaufmännische Zusatzqualifikation bezahlt bekommen über die IHK. Dann konnte ich so diesen kaufmännischen Part noch ein bisschen dazu lernen und so bin ich eigentlich in den kaufmännischen Bereich reingerutscht. Und so habe ich eigentlich, wie gesagt, sage ich immer, das Küchenhandwerk von der Pike auf gelernt, aber da bin ich natürlich noch lange noch nicht im Außendienst gewesen. Das kam dann alles später noch hinzu. Auch da gab es dann noch weitere Stationen. Ich meine, kann ich gerne zählen?
Gerne, gerne, ja klar, dafür sind wir hier.
Also schlussendlich war es dann so, ich habe ein Jahr in der Sachbearbeitung bei Alno gearbeitet und dann war schon praktisch so der nächste Step. Dann kam Alno damals auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wir brauchen jemanden für eine große Franchise-Kette in Deutschland, wo wir im Prinzip als in der Sachbearbeitung, Kundenservice und so Gesamtbetreuung für alle Häuser übernehmen. Und ich war damals so, und mein, wenn du jung bist, wenn du weiterkommen möchtest, da gab es bei mir so nie das Wort Nein. Ich habe immer gesagt, ja. Also okay, immer so der nächste Step. Und dann bin ich praktisch dort schon in so in die nächste Stufe reingerutscht, habe dann so die gesamte Franchise-Kette betreut, immer in Zusammenarbeit natürlich mit dem Außendienst und war dann sogar das erste Mal schon im Außendienst bei Händlern draußen, habe die kennengelernt. Das heißt, es war schon eigentlich so ein bisschen erweiterte Sachbearbeitung, sagen wir es mal so. Okay. Aber ich bin dann damals nach 2 Jahren oder weiteren 2 Jahren, das war dann 2002, bin ich dann weg von Alno. Ich meine, wenn du 6 Jahre dort bist, größter Arbeitgeber in der Region, erster Arbeitgeber, alles spannend. Aber irgendwie war ich so interessiert, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Was gibt's noch mehr? Da muss es doch noch mehr geben. Und dann bin ich zu einer Firma in eine ganz andere Branche, ganz anderer Bereich, und zwar Bereich Aufzugstechnik.
Für so einen Lift. Ja, okay.
Genau, und zwar ein Hersteller, der ist bei uns in der Gegend. Den gibt's auch heute nach wie vor. Das ist ein Marktführer im Bereich Bedienelemente für Aufzüge. Das heißt so diese Tableaus, die in den Aufzügen sind. Das heißt also Bereiche Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, die haben alles selber hergestellt, auch eigene Produktentwicklung gehabt und natürlich Elektronik. Und dort bin ich dann eingestiegen, auch in die Sachbearbeitung, aber das war dann so technische Sachbearbeitung, wo du wirklich von Grund auf die Tableaus über CAD gezeichnet hast. Und also es war schon sehr komplex, für mich ein komplett fremdes Produkt, aber klar, kann man sich in alles reinfuchsen, gell? Aber tatsächlich habe ich auch das nur 10 Monate gemacht, weil dann kam die Firma auf mich zu, der damalige Geschäftsführer, den es auch heute noch gibt, der kam dann auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir müssen unsere Firma neu strukturieren, weil, also die Firma muss einfach sagen, Familienunternehmen, wahnsinnig bekannt in Deutschland, eben Marktführer, aber der Markt verändert sich und die Firma hatte keinen Außendienst. Und dann, und dann kamen die zu mir und haben gesagt, Mensch, sie wollen eine Außendienstabteilung aufbauen und wollen mich gerne als ersten Außendienst für die Firma gewinnen.
Okay, cool.
Ja. Und ich natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, nicht nein, sondern ja. Ja. Und so bin ich dann praktisch mit 24 eigentlich in den Außendienst gekommen, hatte damals einen Mietwagen bekommen, das weiß ich noch, meine erste Außendiensttour, Juli 2003. Ich habe einen Mietwagen bekommen ohne Navigationssystem, hatte einen Stapel voll mit Routenplanerkarten ausgedruckt, wo so die ganzen Straßen noch drin waren, hatte 2 Musterkoffer und dann bin ich 2 Wochen in die Niederlande und habe Kunden besucht. Ich meine, also ich sag mal, mehr ins kalte Wasser kann man gar nicht geschmissen werden, oder?
Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Und hat's geklappt? Ich meine, wie viel hast du verkauft in den 2 Wochen, frage ich mal.
Tatsächlich muss man sagen, also die Situation ist die, ich habe auch gedacht, ich gehe in Außendienst für die Firma und fange an zu verkaufen. Jetzt muss man einfach sagen, tatsächlich hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert, dadurch, dass die Firma keinen Außendienst hatte und man muss ehrlicherweise sagen, auch nicht mal so richtig die Kundenstrukturen kannte, musste man erstmal so eine richtige Grundstruktur aufbauen. Und meine Aufgabe war es nachher tatsächlich, ich bin zu Kunden reihenweise gefahren. Ich meine, ich war nachher unterwegs in ganz Deutschland, in der Niederlande, in der Schweiz, in Teilen von Österreich. Also wirklich ein Riesengebiet, und habe die Kunden angefahren und habe erstmal praktisch eine Dokumentation über die Kunden erstellt. Das heißt, okay, wie sind die Unternehmen strukturiert? Wie sind die aufgebaut? Welche Tätigkeitsfeld haben die? Was ist so der Hauptbereich? Welcher Bedarf besteht? Und. Das war gar nicht vorhanden. Und das war natürlich am Ende nachher auch sehr mühselige Arbeit, muss man einfach sagen. Auch eine etwas ermüdende Arbeit. Also ich habe das 3 Jahre gemacht, diesen Bereich. Und wow. Habe aber dann irgendwann gemerkt, ich kann das nicht mehr. Weil erstens mal, klar, junge Familie, also wir hatten damals schon ein Kind. 2005 kam das zweite Kind. Ich die ganze Woche unterwegs, und das war natürlich alles. Und dann kam noch hinzu, dass ich immer mehr für mich eigentlich so auch der Job so zu ein bisschen stupide wurde, weil du einfach nicht mal diese, weil, mein, was macht ein Außendienst aus? Du baust dir Kontakte auf, du baust dir ein Netzwerk auf, du wirst irgendwo an deinen Erfolgen gemessen. Das war bei mir in der Form nur bedingt möglich, und das war von der Seite einfach nicht ganz im Bereich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen bin ich dann auch 2006 auf eigenen Wunsch weg von der Firma. Okay. Oder hatte dann damals entschieden, ich muss wechseln, und dann habe ich eines Morgens die Zeitung aufgeschlagen. Und entstand eine schöne Anzeige von einer Handelsagentur im Raum Augsburg, die einen Junior-Vertreter suchen für den Küchenbereich in der Schweiz.
Ah, und okay, jetzt schließt sich so lange der Kreis.
Ja, genau. Und dann habe ich mich dort beworben, und lange Rede, kurzer Sinn, zum 1.9.2006 habe ich bei der Firma angefangen, und seitdem bin ich für die Firma, oder war ich denn für diese Firma unterwegs? Man muss dazu sagen, die Firma hatte, also mein damaliger Chef hatte die Handelsvertretung für Hackerküchen für die komplette Schweiz und hatte ein eigenes Gerätesortiment zusammengestellt aus verschiedenen Herstellern in einem eigenen Katalog gebündelt und hat es auch vertrieben in Süddeutschland und in der Schweiz. Und mein Aufgabengebiet war praktisch die Unterstützung für den Bereich Hacker im deutschsprachigen Raum der Schweiz plus dem Gerätesortiment zu vertreiben. Und so bin ich dann dort eingestiegen, und es war eine mega coole Zeit, weil man muss einfach sagen, wir hatten natürlich noch relativ viele weiße Flecken zu der Zeit in der Schweiz. Du hast zu jedem Händler gehen können, hat richtig Spaß gemacht. Da war da auch dann so richtige Vertriebsarbeit dahinter. Also das war schon eine richtig coole Zeit. Zumal, wie gesagt, man muss einfach eins sagen, ich habe ja den Außendienst, bin ich so ins kalte Wasser geschmissen worden, und mein damaliger Chef, so richtig nur so ein alter Vertriebsmann, war damals schon einfach im fortgeschrittenen Alter, aber halt unglaublich viel Vertriebserfahrung, Außendiensterfahrung, und was ich in der Zeit einfach gelernt habe, dort habe ich den Außendienst gelernt, und das war echt eine coole Zeit, muss man schon sagen, ja, genau. Und so bin ich praktisch in den Außendienst in Verbindung mit Hackerküchen gekommen.
Und in Verbindung mit dem Thema Handelsagentur, Handelsvertretung.
Das kam später. Konzept. Das war jetzt der nächste Step. Und zwar war folgende Situation. Ich habe ja gesagt, mein damaliger Chef war natürlich im fortgeschrittenen Alter, und er hatte einen Handelsvertretervertrag mit Hacker bis zu seinem 65. Lebensjahr. Konkret gesagt bis Ende 2012. Ja. Jetzt hat er dann auf eigenen Wunsch, beziehungsweise ihm wurde es angeboten, die Vertretung um 2 Jahre zu verlängern. Das heißt bis 67, und dann war es Ende 2014. Und dann hat er aber schon im Vorfeld gesagt, bis Ende 67 macht er und dann ist Schluss. Okay. Und dann sind wir Anfang 2014 mit Hacker zusammengesessen und haben dann praktisch zusammen ausgearbeitet, wie wir die Schweiz zukünftig strukturieren. Und da ist dann diese Idee aus diesen 3 Teilgebieten entstanden, weil damals war die Schweiz ja ein Gebiet, und dann haben wir 3 Teilgebiete gemacht. Mein Kollege damals, der auch schon in der Handelsagentur war, der hat dann die Westschweiz übernommen, ich die Ostschweiz, und das Gebiet Mitte, da wurde dann ein weiterer Mitarbeiter von Hacker gesucht, und so sind wir jetzt heute zu dritt in der Schweiz unterwegs. Und so habe ich mich zum 01.01.2015 selbstständig gemacht und bin praktisch in dieses Agenturgeschäft selbstständig eingestiegen und hatte als Zweitvertretung dann trotzdem dieses Gerätesortiment von meinem damaligen Chef weitervertrieben. Und so war dann im Endeffekt mein Start in die Selbstständigkeit, genau.
Aber eigentlich ein idealer Weg, ne? Also klar, erstmal vorher selbst Außendiensterfahrung, also erstmal aus dem technischen Bereich irgendwie gekommen, dann auch in die Sachbearbeitung, also Innendiensttätigkeiten kennengelernt, dann wirklich nach draußen ins Feld, in den Markt, ins kalte Wasser und dann, also ganz viel Pionierarbeit da ja auch geleistet, auch Niederlande, Deutschland und so. Und dann aber halt in die Handelsagentur und da nochmal wie mit einem Mentor an die Hand genommen und über Jahre das Ganze auch nochmal erlernt. Finde ich, ist ein spannender Weg. Was waren so die wichtigsten Dinge, die du da auch von der Person so mitbekommen hast? Was jetzt auch zurückblickend, was würdest du sagen, was wurde da am meisten oder am besten vermittelt?
Also ich muss ehrlich sagen, der Umgang und die Zusammenarbeit mit den Kunden. Er ist halt ein wahnsinnig, sympathischer, charismatischer Mensch, wo unglaubliche technisches Grundverständnis hat, natürlich absoluter Geschäftsmann, und das war irgendwie so ein ganz gesunder Mix so zwischen allem und immer, ich habe da immer hochgeschaut und gesagt, genau so möchte ich im Prinzip auch Außendienst machen, und da habe ich mir schon auch sehr viel angeeignet. Natürlich muss es immer auch ein Stück weit mit deiner eigenen Handschrift natürlich machen. Klar. Aber das sind, würde ich sagen, sind schon die wichtigsten Dinge. Und so betreibe ich eigentlich heute mein Geschäft. Und das muss ich sagen, ist in der Schweiz ohnehin, durch das, dass die Schweiz kleiner ist, alles sehr persönlich, sehr, sehr kollegial. Man ist auch sehr schnell per Du. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, so dieses Netzwerken, dieses Miteinander. Ich war gestern Abend zum Beispiel ein Kunde, mit dem arbeite ich jetzt seit 10 Jahren zusammen. Hat er mich am Montag angerufen. Ja, er hat am Donnerstag Geburtstag, also gestern. Er würde mich gern zum Essen einladen. Dann war ich dann gestern mit der Familie und ein paar wenigen Freunden war ich dort mit beim Essen. Und da sitze ich dann da drin und denke so, wie toll. Das ist einfach so irgendwie Geschäft und irgendwie Privates, so irgendwie miteinander verbunden. Und das macht so dann so unglaublich Spaß. Und ich glaube, das macht dann auch den Erfolg aus, weil man so das Thema lebt irgendwo auch, gell? Genau.
Ja. Ja, das glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, aber tolle Sache. Ich kenne das so damals aus den USA. Da hatten wir auch immer ein sehr enges Verhältnis. Irgendwo gab es da mal, habe ich mal vom Kunden auch deine Einladung klassisch so Thanksgiving irgendwie bekommen, weil die wussten, da ist irgendwie einer aus Deutschland, der ist ja wahrscheinlich irgendwie alleine, dann lad den mal ein. Und ich dachte so, was passiert denn hier irgendwie? Das ist wunderbar und macht dann natürlich noch wesentlich mehr Spaß, kann ich so zurückgeben. Ich habe es ja auch hier in der Handelsvertreter Heroes Community, ja, da gibt es auch ein paar Softwarekunden von uns, aber man hat ein ganz anderes Verhältnis irgendwie so dazu und das treibt natürlich irgendwie an. Jetzt ist ja so der Küchenbereich, auch Küchenverkauf, habe ich neulich mal gelernt, nämlich von einem lieben Kollegen von dir, den ich sehr schätze, der hier auch schon ein, zwei Mal zugegen war, der liebe Gérard.
Richtig.
Grüße nach München.
Ihm habe ich auch zu verdanken, dass ich bei den Heroes bin.
Ja, der ist sehr umtriebig, aber genügend des Lobes an ihn, sonst dreht er noch ein bisschen ab. Nein, aber der sagte mal so ein bisschen, irgendwie so Küchenverkauf ist schon eine gewisse Champions League, weil das, was ihr da habt, auch die Produkte, sind ja sehr umfangreich. Also ihr müsst Ahnung haben von der Planung, dann Schreinerei, dann kommt technische Geräte kommen da rein, jetzt kommt Internet of Things kommt irgendwie da rein, Kalkulation, das ist, und dann habt ihr, klar, auch wenn ihr nicht direkt an den Endverbraucher verkauft oder vermittelt, aber ist immer noch mal eine andere Situation, wer fällt eigentlich am Endeffekt nachher die Entscheidung für eine Küche, und also super komplex das Ganze, ist mir da mal bewusst geworden. Wie bist du da so, was hilft dir dabei? Ist das dein technischer Background auch mit dabei? Oder wie schaffst du es eigentlich, das ganzheitlich so hinzubekommen?
Ich glaube, genau das ist der Punkt, das, was du sagst. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, aber mein Vorteil ist tatsächlich so mein Ursprung, mein gesamter Werdegang. Dass ich da von Grund auf reingerutscht bin. Das heißt, einfach das komplett grundtechnische Verständnis habe, genau weiß, wie das ganze Thema funktioniert. Ich meine, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich mache es zum Beispiel auch übers Jahr hinweg, versuche ich eigentlich so zwischen 3 und 4 Küchen zu montieren, um einfach auch dort immer ein Stück weiter zu lernen. Ich sage immer so, mir macht auch keiner so schnell was vor. Also im technischen Bereich, ich weiß schon, von was ich rede. Und das hat schon auch einen riesen Vorteil, wo schon auch dort mit dazu beiträgt, wo einfach wo er einfach mithilft, dass man auch im Verkauf, wo es eben um sehr detaillierte technische Themen geht, schon sehr, sehr gut mitreden kann und weiß, von was man redet. Und das macht einen natürlich auch wahnsinnig kompetent.
Eine Sache hatte ich noch, ein bisschen kochen sollte man auch können, wär nicht verkehrt, sagte Gérard mir mal. Wie sieht's da aus?
Natürlich kann ich kochen.
Natürlich, klar.
Und im Notfall nehme ich halt den Thermomix dazu.
Ah ja, gut, okay, den habt ihr. Thermomix 7 habe ich gesehen, sieht jetzt total cool aus. Ja, und so. Meine Frau sagt schon, wechsel den aus. ich sag, wir benutzen nicht mal den 6er eigentlich, der steht da. Aber gut, nee, aber nicht zu sehr da rein. Aber das finde ich natürlich spannend, genau diese technische Komponente, wie die da ist. Und das merken Kunden auch und Partner auch wahrscheinlich. Oder was ist so das Feedback, was du eigentlich zurückbekommst?
Ja, das ist oft so, wenn wir über detaillierte Themen sprechen. Es gibt auch mal Kunden, die dann wirklich auch auf mich zukommen und sagen, du, pass mal auf, wie kann man denn das lösen? Oder wie geht denn das technisch? Oder hast du eine Idee für die Planung? Oder wie kann ich das technisch umsetzen? Und ich tue mich da auch sehr detailreich in irgendwelche Dinge einarbeiten. Weil erst mal mich interessiert, auf der anderen Seite ich auch dazu lernen möchte und ich natürlich aber auch die Kompetenz haben möchte. Und deswegen, wie gesagt, ist das natürlich auch ein großen Vorteil, wenn du natürlich dieses Verständnis mitbringst. Und das wird schon auch sehr, sehr geschätzt. Und in der Schweiz muss man einfach sagen, zählen oft auch sehr viele Details. Also ich sage immer, wir haben ja einmal im Jahr, gibt's ja bei Hacker immer so eine Hausmesse und da sind dann immer alle Kunden da, zeigen wir unser Neuheiten und so weiter. Und bei uns gibt es immer so einen Running Gag. Wir sagen immer so, wenn einer im Schrank drin liegt und die Technik überbrückt, dann weißt du, das ist ein Schweizer. Also das heißt, die sind da so schon auch sehr detailverliebt und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, wenn man diese technischen Details dann auch einfach auch versteht und auch dementsprechend vermitteln kann.
Ja. Okay, stark, klasse. Man merkt ja auch bei dir, da ist eine absolute Euphorie irgendwie für das Thema, das bekommt man sofort mit. Wie ist die Euphorie für den ganzen Job? Erzähl mal so ein bisschen, was schätzt du so daran, auch selbstständig so zu sein? Du bist ja keine angestellte Reisende, auch wenn ihr sicherlich, wenn Hacker bei euch als Hauptvertretung sehr stark irgendwie ist, aber ihr seid selbstständig, du bist halt Vertriebsunternehmerin. Was ist das, was dich eigentlich tagtäglich motiviert, was dich so reizt an der ganzen Rolle?
Du, ganz ehrlich, ich finde einfach, ich meine, grundsätzlich muss man sagen, wenn man so lange im Außendienst ist, ich könnte es mir heute gar nicht mehr vorstellen, ins Büro zu wechseln, weil diese Freiheiten, dieses unterwegs zu sein, so viel mit Menschen direkt zu tun haben, viele Dinge zu sehen, einfach total frei zu agieren, seine Tagesabläufe viel individueller zu gestalten, das ist erstmal eine wahnsinnige Freiheit. Und man muss ganz klar sagen, aber auch dieser Schritt in die Selbstständigkeit hat diesen ganzen Effekt natürlich noch verstärkt. Gell? Man kann so viele Dinge selber entscheiden. Natürlich kann ich auch selber entscheiden, welche Produkte nehme ich auf. Ich habe zwar eine vertragliche Regelung mit Hacker, natürlich keinen anderen Küchenhersteller aufzunehmen, was auch keinen Sinn machen würde. Aber ich kann ja rund um das Thema Küche kann ich ja weiter Produkte aufnehmen, was ich auch habe. Und das macht's ja dann schon auch spannend. Man kann dort in dem Sinn, so lernst du auch immer wieder neue Kunden kennen, weil du ja auch ja klar, mein Akquise ist ja auch ein Grundthema. Du musst ja wachsen, du musst ja weiterkommen, du musst ja dein Netzwerk weiter ausbauen. Und ich glaube einfach, das ist, wenn du es so selbstständig machst, dann hast du einfach nochmal ganz anderen Entscheidungsspektrum, was du hast. Du bist nicht so gebunden und das ist was ich unglaublich schätze. Und ich sage immer so, da geht's nicht mal um das Thema Einkommen, weil ich glaube, ich behaupte immer, also zumindest in meiner Konstellation, so wie ich meine Agentur betreibe, wahrscheinlich verdiene ich nicht viel mehr, als wenn ich jetzt angestellt wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Freiheit, die ich habe, natürlich hast du auch mal Zeiten, die nicht toll sind. Und da hast du auch mal Momente, wo du sagst, warum machst du das eigentlich überhaupt? Weil dann hast du schlechte Monate, im Moment sind wirtschaftlich schwierige Zeiten und da hast du halt auch mal Zeiten, wo du sagst, warum machst du das eigentlich überhaupt auf diese Art und Weise? Du könntest dich so schön zurücklehnen, aber ich glaube, wenn man mal so das Ganze verstanden hat, dann will man da auch nicht mehr zurück und dann ist man einfach mit Leib und Seele dabei und das ist das, was ich einfach an dem Ganzen so schätze, genau.
Klasse, tolle Einstellung dafür, finde ich richtig super. Switchen wir mal ein bisschen das Themenfeld, denn wir haben gerade viel über Veränderungen und sowas gesprochen, also berufliche Veränderungen, aber im Leben der lieben Emma gab es auch persönlich eine ziemlich große oder ziemlich große Veränderung. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Du weißt, worauf ich zu sprechen komme.
Natürlich, klar. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, mein Name ist Emma Splinter. Ich hieß nicht immer Emma Splinter, muss man ganz klar sagen. Also ich wurde geboren als Patrick Splinter. Man hört es ja auch an der Stimme einfach in dem Sinne. Also ich bin eigentlich im Prinzip, wenn man so will, ich bezeichne es zwar nicht mehr so, aber ich sage einfach, ich bin eine Transfrau, so in dem Sinn. Aber ich lebe heute als Frau und bin auch Frau und bin ich auch rechtlich eine Frau. Aber geboren wurde ich tatsächlich als Mann und habe dadurch natürlich schon einen speziellen Werdegang hinter mir. Und man muss auch sagen, das ist noch gar nicht so lange. Also mein Outing war tatsächlich erst im Jahr 2020, bedeutet erst vor 5 Jahren habe ich für mich entschieden, diesen Weg vollständig zu gehen. Und habe ab da an so eine Komplettveränderung dann vollzogen. Und mit allem drum und dran, was dazugehört. Also zuerst standen ja mal zig Outings an. Oder ich kann es vielleicht anders, ich kann ja ein bisschen so den Hintergrund erklären. Also,
gerne.
Es ist ein sehr komplexes Thema. Also wenn ich jetzt meine ganze Lebensgeschichte erzähle, ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen auch.
Ja, alles gut. Wir haben Zeit, überhaupt kein Problem.
Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also schlussendlich muss man ja sagen, das Thema beschäftigt mich ja schon unglaublich lange. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen, dass mich das schon in meiner Kindheit beschäftigt hat, dass ich da gemerkt habe, da ist irgendwas anders, ich bin anders, es fühlen sich gewisse Dinge anders an, aber sowas verstehst du, also es gibt Kinder, die das verstehen, ich habe es nicht verstanden für mich selber und habe mich selber auch nicht verstanden und habe das halt dann irgendwann angefangen, mich selber, so wie ich bin, zu akzeptieren. Ganz schlimm war natürlich Pubertät, ganz klar, wo dann der Körper sich verändert und so weiter. Da bin ich auch mal richtig in ein bisschen in eine Krise reingerutscht. Da bin ich aber relativ schnell wieder rausgekommen und dann kamen ohnehin andere Themen. Dann war das berufliche Thema, denn mit 19 sind wir damals Eltern geworden schon, sehr, sehr früh. Und dann war dann erstmal Verantwortung für eine junge Familie, kein Geld, noch in der Ausbildung erstmal vorankommen und da waren 1000 andere Themen waren präsent. Aber tatsächlich, das Thema war immer im Hinterkopf und wo ich dann in den Außendienst gekommen bin damals, wenn du dann eigentlich von Montag bis Freitag unterwegs bist und viel Zeit hast im Auto, abends, dann ja, kamen plötzlich viele, viele Gedanken auf und dann ging das bei mir das erste Mal wieder los, so dieses Gedankenkino, wo ich mir den Gedanken gemacht habe, was eigentlich los ist, was mit mir los ist und ja, und dann ging das ganz klein, hat das angefangen. Da habe ich mal angefangen, mir Klamotten zu kaufen und habe mal angefangen, mich als Frau zu verkleiden. So, das war so die Anfänge. Mich natürlich unglaublich geschämt dafür, konnte gar nicht damit umgehen. Das hat auch niemand gewusst. Ich habe auch nie mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe mir Sachen gekauft, habe sie weggeschmissen. Es war immer so ein Auf und Ab. Und also ganz, ganz schwierige Zeit eigentlich, damit umzugehen, weil ich mich selber nicht verstanden habe. Ich konnte es auch gar nicht greifen, was das soll. Und dann kam eigentlich so ja der glückliche Umstand, dass ich 2006 meinen Job gewechselt habe und ich hatte damals schon so einen Fundus an Frauensachen zusammen. Und dann habe ich damals gesagt, so, jetzt wechsle ich meinen Job und jetzt lasse ich diese Vergangenheit ruhen, das Thema, das packe ich in eine Tüte, schmeiß alles weg und dann ist das Thema für mich erledigt. Vom Grundidee war das sicherlich intelligent. Das hat nämlich auch ein ganzes halbes Jahr gehalten.
Okay, ja gut, also nicht ganz so nachhaltig, Gott sei Dank nicht so nachhaltig.
Ja genau, und dann ging das wieder von vorne los und das hat dann ganz klein angefangen, ging dann immer weiter und jetzt mache ich mal so einen kleinen Zeitsprung. Im Jahr 2008 habe ich mich dann das erste Mal einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, also eine Gruppe in der Schweiz. Da bin ich heute noch nicht ganz regelmäßig, aber immer wieder dort und habe tolle Freundschaften dort, Menschen, die ich dort kenne, die teilweise alle den gleichen Weg gegangen sind oder teilweise noch in der Findungsphase sind oder teilweise sich für sich entschieden haben, sie gehen den Weg nicht, aber halt einfach mit Menschen, die den gleichen Hintergrund haben, wo du dich einfach austauschen konntest. Und und dort habe ich mir dann auch das erste Mal den Namen Emma gegeben, weil wenn man sich zu einer Gruppe anschließt, gibt man sich einen Namen. Dann ist der Name Emma entstanden und ja, und dann in den Folgejahren habe ich eigentlich viel mit der Gruppe gemacht. Wir haben viel unternommen, wir haben uns regelmäßig getroffen und dann fängt es natürlich an, dann gehst du ins Kino, dann gehst du essen, dann lebst du das Thema viel, viel mehr. Und da ist dann was in der Zeit auch entstanden. Dort hat dann Emma, ich sag, das hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen blöd an, aber hat eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Also man muss es so verstehen, ich habe eigentlich ein Dreierleben gelebt. Ich habe, einerseits war ich ein ganz aufopferungsvoller Familienvater, habe mich um meine Familie gekümmert. Auf der anderen Seite war ich ein Geschäftsmann, der unterwegs war, hat seine Kundentermine ordentlich gemacht, hat die Kunden betreut. Aber wenn ich unterwegs war und abends im Hotel, dann bin ich praktisch mit meinem Tasche ins Hotel, bin hoch, ja, habe mich als Emma gerichtet, bin als Emma raus und war den ganzen Abend als Emma unterwegs und da war ich Emma. Also okay, das war, und es hat sich halt immer mehr entwickelt. Aber man muss einfach sagen, bis 2012 hat es niemand gewusst. Weder in meinem Umfeld, weder meine Familie, weder meine damalige Frau, Freunde, egal was, niemand hat es gewusst. Und ich habe das einfach für mich selber, mit mir selber ausgemacht und hatte ja meine Selbsthilfegruppe sozusagen. Ja, und das ging dann irgendwann so weit, dass halt meine Frau das dann irgendwann rausgefunden hat. Sie hatte Klamotten gefunden und so weiter. Und dann war natürlich erstmal die Krise groß. Mhm. Sie hat dann auch versucht, damit umzugehen. Das war echt großartig von ihr. Sie hat mich auch begleitet und hat sie so ein bisschen ins Thema reingearbeitet. Aber schlussendlich war es so, dass sie konnte es nicht. Und das ist, muss man dann auch so akzeptieren. So dass es dann eigentlich wirklich tatsächlich im Jahr 2015 zur Trennung kam. Erst Anfang 16 bin ich ausgezogen. Also man muss dazu sagen, ja, alles zu Beginn der Selbstständigkeit.
Selbstständigkeit, genau.
Es waren alles keine einfachen Zeiten, aber ja, wie gesagt, dann bin ich ausgezogen und hätte dann die Möglichkeit gehabt, vielleicht sogar schon den Weg zu gehen. Aber ich konnte es nicht zu der Zeit. Ich war noch nicht so weit. Dann kam noch was anderes dazu. Ich habe einen Menschen kennengelernt, habe mich nochmal verliebt sozusagen, hatte dann nochmal eine Beziehung. Die Beziehung hat gehalten bis 2019. War nachher im Endeffekt auch die Thematik Emma, wo da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, wo immer schwieriger wurde. Ich hatte es damals zwar intelligenter gemacht, ich hatte sie sehr früh eingeweitet, das Thema, hatte sie aufgeklärt, sie wusste über das Thema Bescheid, aber sie konnte es schlussendlich, war die gleiche Situation, sie konnte es einfach nicht und sie wollte es auch nicht. Das hat sie aber auch ehrlich kommuniziert, das muss man einfach fairerweise sagen und das musste ich dann auch so akzeptieren und das war auch absolut in Ordnung. Und dann war Ende 2019 die Trennung, das war nicht einfach. Tja, und dann kam etwas, wo wir alle von betroffen waren. 2020 kam Corona. Ja. Und damals war es ja dann so, dann ging die Grenze zu. Das heißt, ich konnte nicht mehr reisen.
Stimmt. Ja, okay, stimmt. In die Schweiz und sowas ging da nicht mehr.
Genau.
Ja.
Und dann war 3,5 Monate war die Grenze zu. Und in der Zeit habe ich praktisch meinen Alltag sozusagen als Emma bestritten. Irgendwie knackt jetzt mein Bildschirm. Hörst du das? Nee,
gell? Ja, wir hören ein bisschen was, aber alles gut.
Ja.
Alles gut.
Auf jeden Fall hatte ich dann meinen Alltag als Emma bestritten. Das heißt, ich habe mich morgens als Emma gerichtet, habe als Emma gearbeitet, bin abends zum Einkaufen, nicht bei uns im Ort, sondern halt dann bin ich in Nachbarorte gefahren und habe so richtig meinen ganzen Lebensalltag, außer wir hatten jetzt irgendwelche Meetings, also mit Bildschirm, dann habe ich das natürlich anders geplant, aber ansonsten konnte ich das ganz frei leben und es war so ein gutes Gefühl, da hat eigentlich alles gepasst und dann habe ich zu der Zeit, hat sich halt wirklich dann entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich irgendwas verändern. Und dann war es so, dass im Juni die Grenzen wieder aufgingen und dann hieß es so, wir können wieder reisen. Und dann dachte ich mir so, super, jetzt muss ich den Anzug anziehen und es geht wieder los. Ja. Und dann dachte ich mir so, natürlich habe ich es gemacht, aber ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, und dann habe ich eigentlich drei Dinge in Folge gemacht. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Sprachreise gebucht, weil ich wusste, ich muss mir ja irgendwie beruflich muss ich vorsorgen. Wenn irgendwas ist, wenn es zum Beispiel jetzt mit Hackern nicht funktioniert, wie auch immer, dann muss ich vorsorgen. Dann habe ich eine Sprachreise gebucht in die USA 3 Wochen. Dann habe ich mich angemeldet für ein Handelsfachwirtin, damals schon sogar schon als Frau, und habe einen Termin gemacht beim Geschäftsführer von Hacker. um ein Gespräch zu suchen. So, die drei Dinge habe ich gemacht und dann habe ich meine Schulungen begonnen und dann hat mir ein Meeting im Werk und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, habe ihm offenbart, was ich für Pläne habe. Ja. Und muss man ehrlicherweise sagen, es war schon großartig, wie da reagiert wurde. Also von ihm, aber generell von Hacker, also auch von der Inhaberfamilie. Und von dort ausgehend auch über alle Abteilungen und so weiter, auch die Abteilungsleiter und so weiter. Also es war von Anfang an, war da wirklich eine große Unterstützung dafür da, was auch nicht selbstverständlich ist, wo ich auch unglaublich dankbar bin. Und ja, und dann habe ich eigentlich im August 2020 angefangen. Also Ende Juli 2020 hatte ich erstmal mit der Hormontherapie begonnen, also die sogenannte HET, Hormonersatztherapie sozusagen. Und dann habe ich im August dann bereits mit allen Outing-Gesprächen begonnen. Das heißt, ich bin nicht einfach los als Emma und bin dann zu den Kunden, sondern ich habe alle im Vorfeld in Gesprächen, Einzelgesprächen, meine ganzen Kunden, meinen ganzen also ich sage jetzt mal, das Netzwerk im Bereich Küche, aber natürlich dann auch im Freundeskreis, im Familienkreis und so weiter, alle in einzelnen Gesprächen darauf vorbereitet, was ich vorhabe und was passieren wird. Zu einem Tag X. Ich habe jedem gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, ich werde alle informieren, aber ab dem Zeitpunkt werde ich den Switch machen. Und es war tatsächlich, ich glaube, zu der Zeit, also 150 Outing-Gespräche reichen nicht. Das ging dann irgendwo auch bis im Dezember. Und zum Jahreswechsel 2020-2021 habe ich dann ein schönes Weihnachtsschreiben rausgegeben mit Neujahrsgrüßen und habe alle informiert und gesagt, Leute, ich habe euch mit euch gesprochen. Ihr wisst, irgendwann kommt der Tag X, der ist jetzt da. Und ab 2021 werde ich als Emma Splinter nur noch leben und werde.
Wow.
Und muss man ehrlicherweise sagen, ab dem Zeitpunkt, also jetzt, wenn ich jetzt gerade in meinem Kundenkreis schaue, also wenn ich in der Zeit dann nochmal irgendwie drei E-Mails mit Herr Splinter bekommen habe, ist viel. Es war wirklich wie ein Hebel umgelegt. Hebel umgelegt. Ab dann war ich Frau Splinter oder war Emma Splinter. Es war Wahnsinn. Also es war wirklich richtig cool. Ja, muss man echt sagen.
Wow, erstmal wow für die ganze Geschichte. Also ich habe hier bislang selten, glaube ich, mal 8 Minuten am Stück gesessen, ohne was zu sagen. definitiv vielen Dank da auch für die Offenheit. Wahnsinn. Wie waren dann die Reaktionen? Also es war sofort umgestellt, aber auch so die Outing-Gespräche. Wie lief das immer gleich ab und waren die Reaktionen durchweg positiv oder gab es auch Leute, die konnten da nicht mit umgehen? Das war auch 2020, das ist ja eine stetige Bewegung, Entwicklung, die da irgendwie ist, menschliche Reaktionen. Was gab es da so alles?
Also da hast du eigentlich von bis gehabt, aber also das Erste, was mal war, du gehst ja in so ein Outing-Gespräch, zumindest am Anfang hatte ich so gemacht, überlegst dir, was ist das für ein Mensch? Dann überlegst du dir, wie reagiert dieser Mensch und versuchst das irgendwie einzuordnen. Irgendwann habe ich das aufgegeben, weil du kannst nicht einordnen, wie ein Mensch auf so ein Thema reagiert.
Du bist ja gar nicht im Vertrieb unterwegs und überlegst dir das irgendwie so, sondern...
Genau. Verstehe. Und es ist wirklich so, ich sage immer, der konservativste Mensch... hat, glaube ich, am coolsten reagiert und der vermeintlich modernste Mensch, der hat eher skeptisch reagiert. Also du hast so wirklich alles dabei gehabt. Wobei man sagen muss, es gab Kunden, die sind dir gegenüber gesessen, haben sich das angehört und haben gesagt, okay, das passiert. Ja, okay, gut. Übrigens, ich habe dann übrigens noch ein paar Fragen zu Hacker.
So. Genau, die Küche. Das ist unser Thema.
Und dann hast du andere gehabt, die waren dann total erschrocken und haben erstmal ganz viele Fragen gestellt. Also du hast wirklich alle möglichen Situationen gehabt. Aber ich würde mal sagen, so grundweg, der Grundklang war immer positiv. Ich habe auch ganz, ganz wenig negative Dinge erlebt. Natürlich muss man sagen, Business und Privat sind dann nochmal zwei Paar Stiefel, weil Business ist Business. Da geht es dann natürlich im Grundding auch ums Geschäftliche, um die Kompetenz und so weiter. Im Privaten war es natürlich dann schon, muss man sagen, insgesamt auch sehr positiv, aber da gab es dann schon mal Menschen, und das sind auch Menschen, die heute, wo du heute noch merkst, die einfach dort sich einfach schwerer damit tun, oder vielleicht auch, wo du vielleicht auch mal in deinem Leben verloren hast, aber man muss ehrlicherweise sagen, auch zig Menschen dazu gewonnen hast, und das verschiebt sich vielleicht dann auch ein bisschen, aber man muss einfach eins sagen, ich habe natürlich eine großartige Familie, die mich von Anfang an unterstützt hat, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, meine Kinder, meine Freunde. Also es ist schon, und wenn du natürlich schon mal so ein Umfeld hast, so ein, wo dich so stützen, das ist schon die halbe Miete, gell?
Ja, okay. Ja, aber das kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass man weiß, dass man da einen absoluten Halt irgendwie hat. Und wenn alles andere, ja, dann lass doch alle Geschäftskontakte wegbrechen, ist doch völlig egal. Am Ende des Tages zählt ja, wie die Familie irgendwie damit umgeht. Das ist ja der wichtigste Kern irgendwie dabei. Und ich glaube schon, dass das eben auch bestärken kann. So, und dann ist das Ganze jetzt seit 2021, 2022, und das war dann ein völlig neues Gefühl. Ist man dann komplett aufgelebt? Oder wie war dann so die Zeit nach diesem Stichtag? Ging da ein komplett neues Leben irgendwie für dich los? Wie war das?
Ja, also das sind immer wieder neue Situationen, wie die, weißt, neue Gefühle, neue Momente, wie gehst du mit gewissen Dingen um? Du bist ja so konditioniert, du bist groß geworden als Mann, du hast gewisse Dinge auch, vielleicht auch schmerzhaft lernen müssen, wie du gewisse Dinge machst, und jetzt kannst du gewisse Dinge vielleicht auch mal loslassen, kannst viel freier leben, aber muss einfach sagen, die 3 Jahre waren unglaublich intensiv, weil einerseits war es geschäftlich wahnsinnig viel, auf der anderen Seite habe ich parallel immer mich natürlich meine ganze Entwicklung vorangetrieben. Es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, jetzt führe ich ein paar Outing-Gespräche und fange mal mit der Hormontherapie an. Am Ende war es dann so, ich meine, das nächste war dann das Rechtliche. Ich meine, ich habe nur nach dem alten transsexuellen Gesetz bedeutet, ich musste 2 Gutachten erstellen lassen. Ich war ja schon lange auch bei einer Psychologin. Dann brauchst du bestimmte Schriftstücke, dann musst du beim Amtsgericht sein, muss da noch vorstellig sein, bis dann mal dieses Ganze durch ist, dann bist du rechtlich praktisch erstmal eingetragen, Personenstand weiblich und Name Emma Splinter. Und dann schreibst du ja alle Institutionen an, und dann gibt's ganz viele, die, da geht es ganz schnell, und dann hast du auch andere Institutionen, ich sage immer wie Rentenkasse zum Beispiel, die brauchen 3 Monate, um das zu ändern, und dann kriegst du ganz feierlich einen Brief zugeschrieben: sehr geehrter Herr Emma Splinter, wir haben Ihren Namen erfolgreich geändert.
Ah ja, okay, sehr schön, ja. Gut.
Obwohl alles drin gestanden ist, dass jetzt Personenstand weiblich ist, aber ja, ja. Aber das war halt im Endeffekt ein sehr aufwendiger Prozess. Und dann sind so andere Themen, weißt du, Logopädie, Bartlasern. Dann habe ich natürlich auch operativ habe ich natürlich die Steps gemacht. Das heißt also in 2022 auch dort sehr viel Vorarbeit, bis das dann mal soweit ist. Natürlich auch die geschlechtsangleichende Operation machen lassen. In 23 war dann so eine Korrektur-OP, und also so ein Step in 3 Jahren wirklich mit viel Aufwand, mit vielen kleinen Detaildingen einfach das Ganze dann einfach weitergebracht, und ja, und ist bis heute noch nicht alles fertig, aber das meiste ist geschafft. Und Wahnsinn. Ich bin sehr glücklich, das muss man ganz klar sagen.
Das ist das Wichtigste, das merkt man aber auch in den Konversationen, die wir so miteinander haben, und das ist ja, das muss ja im Vordergrund stehen. Genau. Liebe Emma, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Das war jetzt in über 120 Folgen mit Sicherheit die menschlichste, die wir gemacht haben. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Wir reden immer viel hier über Business, Handelsvertreter, Digitalisierung, whatever. Das fand ich richtig großartig. Vielen, vielen Dank. Emma, hat Spaß gemacht, und viele Grüße in den Süden und bis bald.
Vielen Dank, André. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Auch alles Gute und bis ganz bald.
Mach's gut.
Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.